Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneiberkova. Einleitend bringen wir die Wochenschau. Die tschechischen Soldaten bleiben wegen Saddam Hussein im Persischen Golf und werden nicht abgezogen werden. Falls nämlich die USA und ihre Verbündeten beginnen würden, ihre Streitkräfte abzuziehen, könnte der irakische Präsident glauben, die Resolution des UN-Sicherheitsrates nicht erfüllen zu müssen. Dies erklärte der tschechische Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík am Dienstag in Prag vor Journalisten, nachdem er tags zuvor den Befehl erteilt hatte, dass die seit dem Frühjahr in Kuwait stationierte 251 Mann starken Arbeitswaffenabwehreinheit aus Liberec vor Ort bleibt und frühestens im April 2003 abgezogen wird. Tschechiens Außenminister Cyril Svoboda schloss nicht aus, dass die Truppe im Falle eines Militärschlags gegen den Irak noch durch eine andere Spezialeinheit verstärkt werden könnte. Zuvor hatte die Prager Regierung erwogen, 200 der Elitesoldaten mangels ausreichenden finanziellen Mittel kurz nach Jahresende zurückkehren zu lassen. Auf Wunsch der USA habe das sozialliberale Kabinett diese Entscheidung jedoch korrigiert, hieß es. Mit einem Rekorddefizit von 111,3 Milliarden Kronen, ca. 3,6 Milliarden Euro, verabschiedete das tschechische Abgeordnetenhaus am Dienstag den Regierungsentwurf über den Staatshaushalt des nächsten Jahres. Das bewilligte Defizit entspricht einem Anteil von 4,6% des Bruttoinlandproduktes, welches für das kommende Jahr prognostiziert wurde. Das Gesetz muss noch vom Präsidenten der Tschechischen Republik unterzeichnet werden. Die Regierungskoalition hat am Mittwoch erneut im Parlamentsstreit über die Bedingungen des tschechischen EU-Beitritts ihre Position verteidigen können. Das tschechische Abgeordnetenhaus hat den erfolgreichen Abschluss der EU-Beitrittsgespräche in Kopenhagen begrüßt. Abgelehnt wiederum haben die Abgeordneten den Vorschlag der Oppositionspartei der Bürgerdemokraten UDS, die Bedingungen als unbefriedigend zu bezeichnen. Die Beitrittsbedingungen hat die Koalition am Mittwoch bereits zum zweiten Mal verteidigen müssen. Auch dabei wurde vor einer Woche ein ähnlich lautender Vorschlag der Bürgerdemokraten abgelehnt. Das Kabinett hat am Donnerstagabend beschlossen, die Mietpreise für 3 Monate einzufrieren. Das bedeutet, dass die geregelten Mietpreise während dieser Zeitetappe nicht geändert werden dürfen. Die Regierung beauftragte gleichzeitig den Finanzminister und den Minister für die Kommunalentwicklung, bis Ende Januar einen neuen Gesetzesentwurf hinsichtlich der Mieten vorzubereiten. Das Kabinett hat auch im Senat die Bedingungen verteidigt, die für den EU-Beitritt der Tschechischen Republik vereinbart wurden. Die Debatte im Oberhaus war am Donnerstag bedeutend ruhiger als die Debatte zu demselben Thema, die am Mittwoch im Unterhaus geführt wurde. Soweit die Wochenschau.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, dass die größte tschechische Oppositionspartei, die rechtsliberale Demokratische Bürgerpartei ODS, letztes Wochenende auf ihren Parteitag wichtige Weichenstellungen vornahm, wissen Sie vielleicht bereits aus der einen oder anderen Sendung von Radio Prag. Dennoch greift Robert Schuster in seinem folgenden Schauplatz noch auf einige interessante Aspekte dieses Parteitags auf.
Schauplatz. Der 15. Dezember 2002 wird wahrscheinlich einmal in die Geschichte der tschechischen Politik eingehen. An einem Tag bekam die stärkste tschechische Oppositionspartei, die Demokratische Bürgerpartei UDS, im wahrsten Sinne des Wortes ein neues Gesicht. Nach mehr als 12 Jahren trat mit dem 61-jährigen Václav Klaus einer der profiliertesten Politiker der Nachwendezeit vom Parteivorsitz zurück und machte einem jüngeren, dem 46 Jahre alten Senator Mirek Topolánek Platz. Was vielleicht im Nachhinein nur als ein gewöhnlicher Generationenwechsel ausschaut, war beim genaueren Hinsehen und in Anbetracht aller Begleitumstände Ausdruck einer faktischen Machtverschiebung innerhalb der UDS. Václav Klaus selber versuchte in einer ersten Reaktion seine Enttäuschung gar nicht zu verbergen und sprach von einer Revolution der regionalen Parteigliederungen, die sich in einer Art Befreiungsschlag vom Zentrum und somit auch von der Person des Gründungsvorsitzenden Klaus emanzipieren wollten.
Diese Interpretation griffen in den vergangenen Tagen auch viele Kommentatoren auf. Was hält der Politikwissenschaftler Ladislav Zabada von der Westböhmischen Universität in Pilsen von dieser Sicht der Dinge?
Ich muss zuerst sagen, Es ist eigentlich immer noch nicht klar, wer hat Toplanen gewählt. Es war wirklich eine Überraschung, dass er gewählt war. Da waren zwei andere Kandidaten, Nečas und Zahradil, und man wurde gesagt, die sollten eigentlich die Rolle von Václav Klaus übernehmen. Also vielleicht ist es wirklich eine Revolution der Regionen, wie es Václav Klaus genannt hat, aber es ist eigentlich nicht klar, wo die Mehrheit gebildet wurde.
Das Ergebnis des Parteitags sei, so Politologe Zavada im Gespräch mit Radio Prag, nicht ohne den Zusammenhang mit der neuen Gliederung der Tschechischen Republik in 14 sich selbst verwaltende Kreise zu verstehen. Mit der Verwaltungsreform, die ab 1. Januar 2000 in Kraft getreten ist, sind nicht nur neue Ämter entstanden, wie etwa jenes des Kreishauptmanns oder der Kreisregierung, zugenommen habe dadurch auch die Bedeutung von lokalen und regionalen politischen Repräsentanten innerhalb der Parteien. In keiner dieser Parteien habe das jedoch, so Zavada, bisher zu vergleichbar offenkundigen Verschiebungen geführt. Einer der Gründe, warum die Wahl gerade auf Topolánek fiel, könnte somit darin liegen, dass er von einer Mehrheit der Delegierten nicht als Bestandteil des Prager Partei-Establishments angesehen wurde. Für diese These führt Politikwissenschaftler Zavada folgenden Beweis an.
Man kann es auch auf dem neuen Stellvertreter sehen, Petr Bendl, der auch ein von diesen Kreisvorsitzenden ist.
Interessant an der Person des frisch gewählten ODS-Chefs ist dessen Herkunft. Er kommt aus Ostrau, wo er seit 1996 einen der dortigen Senatswahlkreise vertritt. Und zwar, obwohl die Region mit ihrer maroden Schwerindustrie und hoher Arbeitslosigkeit eigentlich eher linke Kandidaten, das heißt Sozialdemokraten oder Kommunisten, begünstigen müsste. Dieses Kunststück gelang vor ihm nur Evgen Toschanowski, dem ehemaligen Oberbürgermeister der drittgrößten tschechischen Stadt, der hier für die ODS bei Kommunalwahlen insgesamt zweimal große Siege feiern konnte. Und eben Toschanowski war es, der im Herbst als erster Bürgerdemokrat überhaupt ankündigte, sich um das oberste Parteiamt bewerben zu wollen. Und tat dies zu einem Zeitpunkt, wo Václav Klaus noch nicht entschieden war, ob er noch einmal antritt oder nicht. Später rückte zwar Toschanowski von seinem Vorhaben ab und begründete dies mit der anhaltenden Kritik, die er sich von Seiten des noch ODS-Chefs ausgesetzt sah. Im Nachhinein lassen jedoch dessen Schritte den Entschluss zu, dass Toschanowski lediglich das Terrain für andere mögliche Kandidaten ausloten sollte.
Die Wahl Topolaneks zum ODS-Chef war umso bemerkenswerter, als dass er zumindest in der Öffentlichkeit politisch bisher nicht stärker in Erscheinung trat. Dennoch soll es gerade in den letzten Monaten zwischen Topolánek, der gleichzeitig auch Fraktionschef seiner Partei im Senat war, und Parteigründer Klaus bzw. dessen Anhängerschaft zu tiefgreifenden Konflikten gekommen sein. Bestes Beispiel dafür war Topolaneks harscher Widerspruch, als die ODS-Führung vor einigen Monaten einen radikalen Meinungsschwenk vollzog und, obwohl jahrelang abgelehnt, seither für die Einführung der Direktwahl des Präsidenten eintritt, um somit die Chancen für die Wahl ihres Kandidaten Klaus zu vergrößern. In seiner ersten Rede als gewählter Vorsitzender überraschte er hingegen wiederum mit der Aussage, dass die ODS auch unter seiner Führung, wie er wörtlich sagte, eine Politik des Klausismus vertreten wird. Der Politologe Zavada versucht im Folgenden den Begriff Klausismus zu definieren.
Eigentlich weiß ich nicht, was er gemeint hat. Was ist Klausismus? Die 90er Jahre der bürgerlichen Partei, das sollte Klausismus sein. Das heißt, ökonomisch sehr liberal, kulturpolitisch sehr konservativ, aber auch sehr pragmatisch, alle diese Positionen. Das heißt, immer erneut, jeden Tag immer erneut eine neue politische Position zu finden und vielleicht auch die neue Koalitionen zu bilden. Vielleicht sollte es dieses Klausismus sein.
Wie wird nun Václav Klaus mit den Ergebnissen des ODS-Parteitags umgehen? Offiziell hat er zwar immer betont, dass er sich auch ein Leben nach seinem Ausscheiden vom höchsten Parteiamt vorstellen könne. Zudem bewirbt er sich Mitte Januar kommenden Jahres um die Nachfolge Václav Havels im Amt des Staatspräsidenten. Aber viele Kenner von Klaus meinen, dass er sich, was die Partei angeht, auch in Zukunft nicht zurückhalten wird, wie auch Ladislav Zabata im Folgenden bestätigt.
Václav Klaus ist eine sehr kluge politische Persönlichkeit. Er hat ein Ziel, das ist das Präsidentenamt und er weiß sehr genau, dass er die Stimmen braucht von der Abgeordneten und Senatoren von der Demokratischen Bürgerpartei. Das heißt, dass alles, was er über Dr. Topolánek bisher gesagt hat, eigentlich nicht gültig ist im Moment. Sollte er aber nicht gewählt sein, kann ich mir vorstellen, dass er wirklich eigentlich versuchen wird, die Partei erneut zu übernehmen.
Eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit einem möglichen Comeback von Václav Klaus wird sicherlich auch der Umstand spielen, wie schnell sich Topolánek in die eingefahrenen Mechanismen der ODS eingliedern wird. Als gewisser Nachteil könnte sich dann erweisen, dass Topolánek Senator und nicht Mitglied des Abgeordnetenhauses ist, das im politischen System des Landes zweifelsohne die erste politische Bühne darstellt. Politologe Ladislav Sabata meint dazu abschließend:
Die Frage ist, wie stark oder wie konstruktiv wird diesen Abgeordnetenclub der bürgerlichen Demokraten. Ich bin nicht sicher, ob alle Abgeordneten im Moment den Václav Klaus oder die Kandidaten von Václav Klaus, das heißt Zahradil Nečas, unterstützen. Und Topolánek auf der anderen Seite soll eine politische Person sein, der eigentlich mit allen Gruppierungen in der Partei kommunizieren soll, nicht nur mit dem Abgeordnetenclub, aber besonders mit diesen Kreisen, die wirklich eine sehr starke Position haben im Moment, nicht nur in der Partei.
Liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir am Ende unserer heutigen Schauplatzsendung angelangt. Vom Prager Mikrofon verabschieden sich von Ihnen recht herzlich
Silvia Schulteis
und Robert Schuster.
Und bald ist wieder Weihnachten, die Zeit der Nächstenliebe und Freude. In einer Großstadt wie Prag aber kann gerade diese Zeit nicht nur eine schöne Zeit sein. Dazu ein Bericht von Alexander Schneller.
Weihnachtszeit, fröhliche, selige Zeit. Adventszeit, die Zeit, in der alle Menschen einander lieben, sanft und mild gestimmt sind. Die Zeit, in der alle wissen, geben ist seliger denn nehmen. Pustekuchen. Die Adventszeit ist auch die Zeit der Langfinger, derer, die finden, dass Nehmen eh lukrativer ist als Schenken. Ich spreche, Sie haben es längst gemerkt, liebe Hörerinnen und Hörer, von den Taschendieben, die jetzt just um diese Zeit herum in allen größeren Städten der Welt ihre Hochkonjunktur haben. Denn der Otto-Normalverbraucher ist voll im Kaufstress und Kaufrausch, man ist nervös und unaufmerksam und schon ist's passiert. Wie eben auch uns, muss ich gestehen. Es war letzte Woche. Meine Frau und ich kaufen in einem der größeren Kaufhäuser Prags ein. Nichts Besonderes, etwas zum Essen und zum Trinken. Ich schiebe unseren Einkaufskorb, in dem meine Frau auch ihre Handtasche platziert hat, vor mir her. Nach etwa einer halben Stunde sind wir fertig und reihen uns in die Schlange vor der Kasse ein. Plötzlich werde ich stutzig. Wo ist denn die Handtasche meiner Frau? Ganz schnell stellen wir fest, sie ist weg. Der Schock ist groß. Wie auf Watte gehen wir, irren vor der Kasse herum, halten Ausschau nach Tasche und Dieben, wissen aber gleichzeitig schon, dass das absolut vergeblich ist. Weg ist weg. Jetzt kommt uns beiden fast gleichzeitig in den Sinn, was eigentlich passiert, besser gesagt, weg ist. Und das schockiert uns ein zweites Mal. Alles ist weg. Der Reihe nach. Das Portemonnaie mit 2000 Kronen. Naja, das kann man ja noch irgendwie verkraften. Aber auch die Kreditkarten, der Versicherungsausweis der Krankenkasse, die tschechische Identitätskarte, etwas hierzulande fast schon Heiliges, der Schweizer Pass, das Jahresabonnement für die Prager Verkehrsbetriebe. Aber es wird noch viel schlimmer. Die Hausschlüssel, Visitenkarten, auf denen natürlich auch unsere Adresse zu lesen ist, das Mobiltelefon und die besonders schlecht zu beschaffenden Gegenstände, das Schminktäschchen mit Lippenstift, Puderdose, Eyeliner, Wimperntusche, die alten Fotos von Tochter und Sohn im zarten Kindesalter und schließlich, um das Maß voll zu machen, die Agenda mit dem unerlässlichen Telefon- und Adressenregister, das man natürlich nicht kopiert hat. Alles unwiederbringlich verloren. Vieles lässt sich ersetzen, das meiste haben wir auch schon ersetzt. Die Sache mit den Ausweisen ist das Unangenehmste am Ganzen. Wer keine Identitätskarte, keinen Pass mehr hat, der hat auch keine Identität mehr, ist niemand. So bleibt uns der Gang zur Polizei und zu den Ämtern nicht erspart. Aber außer den geklauten Sachen fehlt vor allem ein bisschen vom Vertrauen in die Menschen und das ausgerechnet in der Adventszeit. Aber dennoch, wir haben unsere Lektion gelernt und sind schon wieder so weit, dass wir der großen Mutter Prag, dieser unvergleichlichen aller Städte, verzeihen, dass nicht alle ihre Kinder wohlgeraten sind. Allen Besuchern Prags zur Weihnachtszeit wünschen wir trotzdem einen schönen Aufenthalt und passen Sie gut auf Ihre Handtaschen auf.
Collegium Marianum ist ein Musik- und Tanzensemble, welches sich auf Barockmusik und auf die historische Aufführungspraxis spezialisiert. Um Ihnen dieses Ensemble vorzustellen, haben wir seine künstlerische Leiterin Jana Semeradova in den heutigen Kultursalon eingeladen. Und um dem Salon eine weihnachtliche Atmosphäre zu verleihen, lassen wir darin böhmische Weihnachtsmusik aus der Barockzeit in der Interpretation vom Collegium Marianum erklingen. Durch die Sendung begleiten Sie Silja Schultheiß und Markéta Maurová. Das Ensemble Collegium Marianum hat bereits vor längerer Zeit meine Aufmerksamkeit erweckt, als es in diesem Jahr mit einem Konzertzyklus unter dem Titel Böhmisch-Deutsche Inspiration aufwartete, veranlasste mich dies endlich, das ehemalige Servitenkloster in der Prager Melantrichower Gasse aufzusuchen, in dem das Ensemble untergebracht ist. Mein Gespräch mit Jana Semeradová begann mit der Böhmisch-Deutschen Inspiration.
Česko-německou inspirací jsme nazvali cyklus letošní.
Wir haben dem diesjährigen Herbst- und Frühjahrszyklus den Namen böhmisch-deutsche Inspiration gegeben. Es erklingen darin sowohl deutsche als auch tschechische Namen. Wir wollen auf die Verflechtung dieser Komponisten verweisen. Entweder sind sie Tschechen, die ins Ausland, namentlich nach Deutschland, reisten und dort tätig waren. Das ist zum Beispiel der Fall bei Jan Dismas, Zelenka und anderen. Oder es sind deutsche Komponisten, die in Böhmen tätig waren. Sie wurden hier geboren oder kamen hierher und wirkten in Prag oder in Städten im Grenzgebiet. Kredl, Hammerschmied, Johann Caspar Ferdinand Fischer und weitere. In den meisten Fällen sind die Komponisten, die von Collegium Marianum aufgeführt werden, in Konzerten nur selten zu hören. Nach ihren Werken muss man in verschiedenen Archiven und Bibliotheken suchen.
Es
handelt sich hier um Komponisten, die zu Unrecht vergessen wurden und meiner Meinung nach größere Aufmerksamkeit verdienen. Und zu ihrer größeren Popularität wollen wir dadurch beitragen, dass wir ihre Kompositionen mit Werken tschechischer Autoren konfrontieren. Zum Beispiel hielt sich Johann Joachim Quanz, ein weltbekannter Flötist, der als Lehrer des preußischen Königs Friedrich wirkte, einige Zeit in Prag auf. Um das Jahr 1723 traf sich in Prag eine zahlenmäßig starke Gesellschaft von Musikern, die hier ihre Erfahrungen austauschten. Daran kann man sehen, dass es hier eine starke Verflechtung gab. Es gab keine Flugzeuge, keine Züge, aber die Musik kannte keine Grenzen. In der Barockzeit gab es einen regen Austausch zwischen einzelnen Musikzentren. Die Musiker reisten häufig in fremde Länder, um dort eine Ausbildung zu erhalten und um dort zu arbeiten. Und gleichzeitig übernahmen sie neue Anregungen und Musikideen. Was konnte die Komponisten aus dem Ausland veranlassen, gerade nach Böhmen zu gehen und hier Geltung zu suchen?
Do Čechy přivedlo zrovna v tom roce 1723 velkolepé představení, které se konalo na hradě.
Eben im Jahr 1723 war es eine großartige Vorstellung, die auf der Prager Burg stattfand. Es handelte sich um eine Feier anlässlich der Krönung Karls VI. Zum böhmischen König, bei der die Oper Constanza e Fortezza von Johann Joseph Fuchs aufgeführt wurde. Diese Vorstellung hatte eine so bedeutende Stellung in der Musikgeschichte, dass sie eine Menge Musiker aus Italien, Österreich, aber eben auch aus Deutschland anzog. Sie kamen hier zusammen, um an dieser Veranstaltung teilzunehmen und sich wohl auch als Orchesterspieler daran zu beteiligen. Übrigens, im Orchester saßen damals 200 Musiker. Es war also kein kleines Barockorchester und auf der Bühne trat eine große Zahl an Tänzern und Sängern auf. In jenem Halbjahr herrschte in Prag sicher ein reges musikalisches Leben. Und einige der Musiker blieben hier auch später, im Dienste des einen oder anderen Adeligen. Das Ensemble konzentriert sich überwiegend auf die Aufführung von Barockmusik. Seine Mitglieder spielen auf nachgemachten historischen Instrumenten und sogar auf Originalinstrumenten aus der Barockzeit und streben eine möglichst wahrheitsgetreue Interpretation an. Zum Orchester gehört aber auch ein Tanzensemble, das auf der Grundlage historischer Quellen den Ballettstil der Barockzeit zeigt. Den Tänzern stehen genaue Beschreibungen und Zeichnungen jedes Schrittes und jeder Bewegung zur Verfügung. Schwieriger ist es für die Musiker, denn Tonaufnahmen aus der Barockzeit gibt es natürlich nicht. Das erfordert natürlich mehr Zeit. Man muss sich nicht nur mit der Notenaufzeichnung beschäftigen, sondern ins Archiv gehen und auch nicht musikalische Quellen erforschen. Wir müssen unter anderem Traktate studieren, in denen beschrieben wird, auf welche Art und Weise die Musik einmal aufgeführt wurde, was dabei wesentlich und was weniger wichtig war. Wovon dabei immer gesprochen wird, das ist der gute Geschmack. Aber wie können wir heute wissen, wie damals der gute Geschmack aussah? War er so wie heute oder hat er sich verändert? Wenn man weiter und weiter liest, findet man die Ästhetik jener Zeit. Das Begreifen dieser Ästhetik ist eine Grundlage für die Problematik der Interpretation. Die Konzerte des Collegium Marianum sind häufig thematisch gestaltet. Der Konzertzyklus Böhmisch-Deutsche Inspiration wurde im Einklang mit dem Kirchenjahr und dessen Festen konzipiert. Die geistige Musik über die letzten Dinge des Menschen wurde im November anlässlich des kirchlichen Feiertages Allerheiligen vorgestellt. Anfang Dezember folgte tschechische und deutsche Adventsmusik. Und am kommenden Wochenende, dem 28. und 29. Dezember, wird es im prächtigen Bibliotheksaal des Servitenklosters in der Nähe des Altstädter Rings, in dem alle Konzerte stattfinden, weihnachtlich sein.
Na vánočním koncertě, který je nazván Pastorale pro Natalii Domini, provedeme písně z českých.
Im Weihnachtskonzert, das den Namen Pastorale pro Natalii Domini trägt, werden wir Lieder aus böhmischen Gesangbüchern aufführen, denen deutsche Versionen als Vorlage dienten. Wir singen zum Beispiel zuerst Es ist ein Ros entsprungen von Pretorius und unmittelbar darauf Ach, wieder Spottball, die tschechische Fassung, die der Prager Jesuit Friedrich Briedel für diese Melodie erfand. Ein anderes Beispiel ist Zdoroslavíček, die deutsche Trutznachtigall von Friedrich Spee. Spee war ein deutscher Jesuit und ein großes Vorbild für Felix Kadlinski, der die Trutznachtigall eigentlich wörtlich übersetzte und auf dieser Grundlage eine Sammlung barocker Texte und Lieder schuf. Man kann daran sehen und hören, wie lebendig die Musik war und wie eine gewisse Melodie, die ideenreich und tragfähig genug war, durch verschiedene Länder zog und auf unterschiedliche Weise vertextet wurde.
Nosnost, jak procházela těmi zeměmi a jak se různě otextovávala.
Und mit der Einladung zu diesem Weihnachtskonzert geht unser heutiger Kultursalon zu Ende. Jana Semeradova und das Collegium Marianum verabschieden sich von uns mit einem Weihnachtslied von Václav Karel Holan-Rovensky. Auf ein Wiederhören freuen sich Silja Schulteis und Margareta Maurova.
Sie hatten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do Severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a Severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz v jihozápadní